Hallo und herzlich willkommen zu unserem Outer Time Podcast. Mein Name ist Roman Dumitrescu.
Ich bin Tommy Falkowski.
Wir beide sind die Hosts dieses Podcasts und wir freuen uns, dass unsere erste Folge tatsächlich zahlreich gehört wurde.
Ja, ich glaube, wir waren zeitweise in den Top 12 bei den Wissenschaftscharts auf Spotify.
Ja, und wir haben gedacht, kein Mensch wird sich für unseren Podcast interessieren und dafür wollen wir einfach nur mal Dankeschön sagen.
Ja, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge von Out of Time, wo sich alles um
Energie drehen wird.
Viel Spaß.
Hey Genie, kannst du mir mal ein Gedankenexperiment zu dem Thema machen? Was wäre, wenn wir unendlich viel Energie zur Verfügung hätten?
Natürlich. Hier ist ein Gedankenexperiment, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn Energie massenhaft verfügbar ist. Stell dir vor, 99% des weltweiten Energiebedarfs werden durch Solarenergie gedeckt. Auch in deinem Haus. Du beheizt im Winter deine Einfahrt und lässt im Sommer in allen Räumen die Klimaanlage laufen. Dein Arbeitszimmer kühlt sich in den warmen Monaten auf die für dich angenehmen 21 bis 22 Grad runter, je nach Tagesstimmung. An den Tagen, an denen auch dein Partner in dem Raum arbeitet, kühlt die Anlage automatisch auf 20 Grad, die Temperatur, die euer beider Bedürfnisse am nächsten kommt. Den stressigen Arbeitstag lasst ihr fast täglich im beheizten Whirlpool ausklingen. Nachhaltige Investments habt ihr auf einer Krypto-Plattform getätigt. Das Virtual Heart-Projekt ist mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Das menschliche Herz ist bis ins kleinste Detail virtuell nachgebildet, sodass Risikofaktoren für Herzrhythmusstörungen frühzeitig analysiert und personalisierte Behandlungsmethoden erfolgreich eingesetzt werden können. Die immense Rechenkapazität stellte keine Herausforderung mehr dar. Wie gesagt, die Energie wird zu 99% durch Solarenergie gedeckt. Ökologische Schäden gibt es keine, aber für die Produktion von Solarzellen, Batterien und anderen wichtigen Technologien werden seltene Erden und Metalle wie Lithium, Kobalt und Silizium benötigt. Der Abbau und die Verteilung dieser Rohstoffe hat neue Konflikte ausgelöst. Die sozialen Probleme in den Entwicklungsländern, die über diese Ressourcen verfügen, haben sich verschärft.
Hallo und herzlich willkommen zu Out of Time, Vision, Technik, Zukunft, unserem Podcast, in dem wir die Zukunft entwerfen, Visionen diskutieren und Technik auf den Prüfstand stellen. Ich bin Tommy Falkowski, Maschinenbauingenieur und ich liebe Technologien und mache mir auch gerne Gedanken über die Zukunft. Ich bin wie immer zusammen mit Roman Dumitrescu hier und heute dreht sich alles um das Thema Energieexplosion, wenn erneuerbare Energien im Überfluss verfügbar sind. Unsere KI-Assistentin Genie hat uns gerade in ein Gedankenexperiment mitgenommen und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Was wäre, wenn wir eines Tages nahezu unendlich viel Energie zur Verfügung hätten und welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch für die Menschheit, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein, damit so etwas überhaupt möglich ist? Ja, lasst uns das ganz gerne einmal tiefer beleuchten. Roman, ich darf dich ganz herzlich hier begrüßen. Du hast dir das Gedankenexperiment mit mir zusammen angehört und dir sind bestimmt schon ein paar Ideen durch den Kopf geschossen.
Ja, erstmal von meiner Seite hallo. Tatsächlich habe ich auch schon etliche Ideen. Vor allem auch der Gedanke, unendlich viel Energie, was können wir damit alles anfangen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Aber ich bleibe immer noch in diesem Punkt hängen, Solar, dass alles mit Solar oder Photovoltaik sein soll. Das kann ich so aus meinem Privatleben nicht so bestätigen. Ich wohne hier in Ostwestfalen-Lippe und wirklich zwischen Windrädern, also wenn ich aus dem Haus fahre, sehe ich links und rechts auf der Landstraße auf dem Weg hierher, wirklich also etliche Windräder. Ich glaube, in ganz Ostwestfalen-Lippe sind an die 2000 Windräder verbaut. Ich meine so um die 1000, aber mit einer Leistung von ungefähr 2000 Megawatt. Und da sehe ich natürlich eher auch das Thema Windenergie ganz, ganz wesentlich. Und das hört man ja auch in den Medien, dass es nicht nur Solar ist. Aber der Ausbau von Solar ist natürlich aktuell sehr spannend. Ist immer spannend, wenn ich Besuch komme. Ich komme ja selber gar nicht aus Ostwestfalen-Lippe, sondern eher aus Süddeutschland. Da kennt man ja Windräder eher weniger. Und wenn meine Eltern da sind oder Freunde, Bekannte, meine Frau kommt auch aus Süddeutschland, wenn die aus unserer fränkischen Heimat da sind, die wundern sich immer über diese viel Anzahl von Windrädern. Ja, und ich sagte dann immer, ja, das sind halt Windräder, die habe ich lieber hier als zwei Atomkraftwerke, weil das ist ungefähr das, was die an Strom tatsächlich erzeugen, die Windräder, die wir hier allein in Ostwestfalen-Lippe haben.
Okay, das ist schon echt eine Menge, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Zwei Atomkraftwerke und das alles nur durch Windenergie. Was sagst du denn allgemein zu dem Thema? Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Das Thema KI hatten wir in der ersten Folge. Da haben wir uns ziemlich wohl mitgefühlt, weil das eigentlich so das Thema ist, mit dem wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen. Energie, muss man dazu sagen, war zumindest in der Vergangenheit immer so eher Nebenschauplatz für uns. In den vergangenen 2 Jahren, würde ich sagen, hat sich das natürlich stark gewandelt. Aber wie ist so dein Blick allgemein auf das Thema Energie?
Ja, ich war ja so mäßig begeistert, als wir gesagt haben, wir machen eine Folge Gedankenexperiment schon relativ früh in unserem Podcast zum Thema Energie, weil es ein Themenfeld ist, das ja grundsätzlich, also technologisch ist vieles bekannt. Und ich glaube, wir werden jetzt hier nicht in unserer Podcast-Folge so alles runterbrechen können. Es hat viele Facetten, aber es ist vieles bekannt, ist auch gut erforscht in ganz, ganz vielen Bereichen. Aber es ist trotzdem so divers in der Diskussion und man neigt auch selber, ich selber wische mich auch mal so ein bisschen in der Polemik zu dem ganzen Thema, dass man sagt, ja, warum haben wir die Energiewende noch nicht, da reden wir seit Jahrzehnten darüber und irgendwie kann man es keinem erklären und dann ist man so eher nicht bei der Wissenschaft, sondern eher bei politischen Diskussionen, zum Teil ideologischen Diskussionen, die eigentlich in der Sache fehl am Platz sind, muss man ganz klar sagen. Deswegen finde ich es dennoch gut, dass wir heute das Thema machen und uns da versuchen, da wirklich losgelöst von Vorlieben, Meinungen, sondern wirklich technologisch, aber auch ökonomisch, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dann letztlich auch ökologisch an das Thema heranzunähern. Und wir sind kein Energieinstitut, das sind andere Institute auch innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft, ganz klar. Ich habe aber natürlich schon auch in den letzten Jahren gut Einblick bekommen, das ganze Thema. Ich war jetzt zuletzt ja über 8 Jahre Fachbeirat hier im regionalen Energieversorgungsunternehmen der Westfalen-Weser. Und da habe ich natürlich viel mitbekommen. Da geht es auch viel um ökonomische Themen, Konzessionen dergleichen. Aber ich war dort Fachbeirat nicht für die Energiethemen, sondern für die Themen der Digitalisierung. Und habe natürlich auch relativ schnell gelernt, man muss das Ganze auch in so einer Art Kette erstmal verstehen. Also womit müssen wir uns beschäftigen, wenn wir auch über Energiewende und letztlich dann über die sorgenfreie Energieversorgung unterhalten müssen, dann müssen wir erstmal verstehen, über welche Energiequellen reden wir. Wie erzeugen wir die Energie? Wie verteilen wir sie und wie speichern wir sie? Und in jedem Bereich gibt es eine Menge an Technologien und Möglichkeiten und vielleicht lasst uns doch erstmal so mal reingucken, was für Energiequellen wir überhaupt kennen. 2 haben wir jetzt ja schon gehört, das Thema Sonne, das ist ganz klar und das Thema Wind, das sind auch die 2 bekanntesten, gerade wenn wir über, ich sage jetzt mal, natürliche und damit auch erneuerbare Ressourcen sprechen, die wir praktisch theoretisch uneingeschränkt nutzen können.
Ja, absolut. Also Photovoltaik, muss man ja dazu sagen, hat in den letzten Jahren so eine gewisse Renaissance erlebt. Gab ja eine Zeit lang, wo das eher dann verhalten war. Ich erinnere mich noch vor, ne, ich würde mal sagen so 20, 15 Jahren, da gab es so einen Boom. Ne? Und dann hat es aber wieder abgeflacht. Jetzt gerade auch durch sowas wie Wegfall der Mehrwertsteuer dazu, hat das gewissermaßen natürlich einen Boom erlebt und ist für viele Leute auch sehr erschwinglich geworden. Windenergie, auch schon extrem lange. Ich erinnere mich als Kind, wenn wir einen Urlaub an der Nordsee gemacht haben, also da war das ganz normal, da die Windräder auch schon damals zu sehen. Aber das sind natürlich jetzt nur 2 sehr bekannte erneuerbare Energien. Wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, ist es ja auch viel spannender die Frage, bleibt es dabei? Sind das die Technologien, reichen die überhaupt aus, um unseren Energiebedarf in Zukunft zu decken? Oder müssen wir nicht doch auch andere Technologien einsetzen? Und ich gebe dir recht, das Problem auch für mich ist, dass das Ganze sehr polemisch diskutiert wird, gerade in den sozialen Medien, wenn man sich das anschaut, da ist ja eh alles meistens entweder schwarz oder weiß und da ist es sehr politisch aufgeheizt, im Prinzip sowohl in Richtung Windkraft als auch natürlich in Richtung sowas wie Atomkraft. Damit hast du dich tatsächlich so ein bisschen beschäftigt, also das Thema nukleare Energiequellen sozusagen.
Ja, auf alle Fälle. Also du hast es ja schon gesagt, erneuerbare Ressourcen, Wind, Sonne, Biomasse gibt es natürlich auch, ist auch ein riesen Hype-Thema. Ich habe allerdings tatsächlich meine Tätigkeit immer gelernt, immer wenn man irgendwas verbrennt, ist das grundsätzlich nicht ganz so ideal. Und neben den fossilen Brennstoffen ist ja viel eine Diskussion. Also ich meine, für fossile Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas reden wir auch, aber immer weniger. Und dann kommt das Thema Atom. Energie oder Kernenergie letztlich mit rein und ich habe mich einfach mein Sohn hat mich vor ein paar Wochen oder schon ein paar Monate mal gefragt, wie das mit der Kernfusion, hat das von der Kernfusion gehört? Und dann mussten wir alles so aufbereiten und das einem 10-Jährigen zu erklären, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ja, und wenn man sich mit dem ganzen Thema Kernenergie beschäftigt, dann muss man doch, wenn man wirklich die Fakten auf den Tisch legt, sagen, das ist keine Technologie, die uns tatsächlich nach vorne bringt, auch kurzfristig gar nicht helfen kann. Wenn wir jetzt in der klassischen Kernenergie bleiben, also in der Kernspaltung, also Spaltung der Materialien, da kennen wir die Probleme. Eigentlich jeder kennt die. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, wir wissen überhaupt keine Lösung, wie wir letztlich dann mit den Materialien, wie wir die radioaktiven Materialien entsorgen. Aber da muss man gar nicht drauf eingehen. Ich habe tatsächlich keinen Fall gefunden, auch eine Recherche, wo man wirklich sagen kann, ohne Subventionen, ohne massive Subventionen hat sich das tatsächlich gelohnt. Also immer hat man da sehr viel Geld reingesteckt. Es sind auch so ein Atomkraftwerk, das baut man auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert dann schon so 10 Jahre aufwärts zum Teil. Wenn man sich die Fälle auch noch in Europa anschaut, in Großbritannien gibt es ein großes Atomkraftwerk, in Frankreich, die tun sich relativ schwer dann auch durch eine Umsetzung. Es gibt bestehende, die haben wir in Deutschland nicht mehr, die haben wir abgeschaltet. Die wären aber auch so nicht mehr ewig weitergelaufen, weil die Sicherheitsstandards sind stark angehoben worden, zu Recht auch, wenn man sich mal da die Lage nochmal mit anschaut. Und dann kommt eins vor mir rein, die Atomkraftwerke. Und das ist für mich der wesentliche Punkt, das, was dagegen spricht, auch in Deutschland. Es ist kaum kompatibel mit den erneuerbaren Energien. Was wir brauchen, ist eine zusätzliche Energieform, eine Energiequelle, die flexibel Energie produziert, nämlich dann, wenn eben kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und so eine Kernspaltung, die macht man nicht mal jetzt mal an und dann wieder aus. Also das funktioniert einfach nicht. Und deswegen gibt es ja auch die ganzen Studien, dass wir tatsächlich Gaskraftwerke bräuchten, 30 Stück in Deutschland. Und davon, ja, die halt eben auch mit Wasserstoff prinzipiell funktionieren könnte, was eben auch eine spannende Energieversorgung und auch eine spannende Energieproduktionsart wäre.
Ja, du sprichst hier schon ein paar interessante Aspekte an, nämlich das Thema Dunkelflaute sozusagen. Also das ist ja im Prinzip das Thema, wenn man über erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windkraft diskutiert, dass im Prinzip es natürlich Phasen gibt, gerade im Winter, wo wir sehr wenig Sonnenlicht haben, wenn dann der Wind nicht ausreichend stark genug ist, da wird dann im Prinzip aus diesen beiden Quellen kein Strom erzeugt. Wir kennen allerdings auch genau den gegengesetzten Fall hier in Ostwestfalen-Lippe. Das haben wir im Prinzip von dem lokalen Stromanbieter so auch geschildert bekommen. Und wenn die Stromtrassen im Prinzip voll ausgelastet sind, dann kann es passieren, dass die Windkraftwerke, die wir hier haben, abgeriegelt werden müssen. Das heißt, der Strom, der eigentlich erzeugt werden könnte, findet keinen Abnehmer. Und nicht, weil es diese Abnehmer nicht gibt, sondern weil er nicht transportiert werden kann in dem Moment. Und wir im Prinzip dann Energie vergeuden sozusagen, ja, das Potenzial verschenken.
Da gibt es ja hier in der Region tatsächlich jetzt Bestrebungen, ein Projekt, das nennt sich Schlafender Riese, dass man das dann nicht verschenkt, sondern tatsächlich dann nutzt, in dem Fall wirklich grünen Wasserstoff zu erzeugen, bevor man ihn gar nicht nutzt, den Strom, dass man damit, weil es ist ein sehr ineffizienter Prozess, Wasserstoffversorgung, also kann man gleich vorwegnehmen, wenn man sich alle Studienlagen anguckt, mit Wasserstofffahrzeuge, auch LKWs anzutreiben, macht wenig Sinn. Da gibt es wenig Argumente dafür, weil der Prozess so ineffizient ist und man mit der Batterie einfach direkter und viel effizienter das Ganze nutzen kann. Aber es gibt eben diese Fälle, wo man eben eine Überproduktion hat, Überzeugung von Strom, gerade im Bereich der Windenergie. Und man könnte das tatsächlich dann eben umwandeln in Wasserstoff, den man dann transportieren könnte, ein bisschen besser auch speichern kann, die Energie. Muss natürlich wieder umwandeln, hat man wieder Verluste. Also der Teufel ist oft im Detail bei diesen Technologien, aber das wird sicherlich eine Komponente sein, die man gut nutzen kann. Und wir müssen natürlich auch an der ganzen planerischen Sicht was ändern. Also dadurch, dass wir jedem erlauben, ein Photovoltaik aufs Dach zu stellen, schaffen wir uns natürlich genau dieses Problem, ne? Dass wir das Ganze dezentralisieren, die Stromerzeugung. Und beim Windrad, da kann ich mittlerweile auch der Strom, die Energieversorgung in der Regel zugreifen und diese abschalten. Da gibt es bestimmte Richtwerte und an denen ich mich halten kann. Also wenn ich 25 kW habe aufwärts, muss ich einen Zugriff geben dem Energieversorger, aber drunter eben nicht. Ein Solarphotovoltaik ist drunter in der Regel, auch also deutlich drunter. Und dann habe ich natürlich diese Flexibilisierung auch, dass ich gar nicht weiß, was macht eigentlich der Hauseigentümer und will jetzt ins Netz einspeisen. Und er speist natürlich ein, wenn der Strom besonders gut bezahlt wird oder wenn er eben nicht besonders gut bezahlt wird, wird er dann durch die EEG tatsächlich trotzdem vergütet, weil er damit dann planen kann. Und das macht dann auf Dauer irgendwann auch sicherlich dann keinen Sinn mehr. Aber da müssen wir uns auch schrittweise hinbewegen, ne?
Ja, also du sprichst schon einen Aspekt an, die Transportierbarkeit von Energiespeichern. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den kann man sich gut auch vorstellen, warum Wasserstoff vielleicht doch in bestimmten Fällen besser sein kann als zum Beispiel ein Batteriespeicher. Möglicherweise auch so etwas wie Schifffahrt, Luftfahrt in Zukunft, also Dinge, wo man eben, ne, man kann schlecht eine Batterie mitnehmen, wenn sie dann leer ist und man keine Möglichkeit hat, die irgendwo aufzuladen, dann wird es natürlich schnell problematisch. Und ich glaube, auch die Energiedichte ist natürlich eine andere, über die wir sprechen, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Batteriespeichern vergleicht.
Ne? Ja, absolut. Also es gibt für einen grünen Wasserstoff gibt es 100%ig Anwendungsfälle und nicht zu wenige. Aber die Diskussion, die wir politisch ja oft so sehen und der gemeine Bürger dann verfolgt, ist ja, dass wir Dinge gerade aus unserem Alltag dadurch substituieren wollen. Das ist die Mobilität, wo es auf Studienlage, muss man sagen, wenig Sinn macht. Und das Zweite ist das Thema Heizen, was natürlich jetzt nicht ganz so klar ist, aber wenn man sich im Detail damit beschäftigt, dann doch auch wieder. Also man kann natürlich grundsätzlich das Gasnetz umwandeln und da Wasserstoff durchziehen. Ob das jetzt sinnig ist in die Privathaushalte, weil wenn man sich das mal anguckt, man muss ja dann ganze Sektoren umschalten. Das heißt, in einem Sektor, wo jetzt, nehmen wir mal an, das sind jetzt 1000 Wohnungen, Haushalte, die dort leben, man würde es tatsächlich auf Wasserstoff umschalten. Da macht man es auch nicht von heute auf morgen, sondern Wasserstoff hat auch noch eine andere Dichte und dergleichen. Das heißt, man muss sich das schon, muss das schon gut vorbereiten und würde es aber technologisch, grundsätzlich ist das machbar. Aber man kann das erst scharf schalten, wenn von den 1000 Haushalten wirklich alle dann eine wasserstofffähige Heizung zeitgleich dann in Betrieb nehmen. Oder eben erst, wenn die alle in Betrieb genommen werden. Also währenddessen gibt es keine Heizung. Da läuft nicht währenddessen normales Erdgas durch, sondern ne, parallel geht ja nicht. Das heißt, ich muss dann sicherstellen, dass in so einem Sektor wirklich alle dann umstellen. Und das halte ich für eine nicht machbare Aufgabe, wenn man ganz ehrlich ist. Ich kann mir das gut vorstellen für Industrien, wo man wirklich nur wenige zentrale Abnehmer dann hat, aber über die Summe der Anzahl, die dann umstellen müssen, gleichzeitig, also die planerische Aufgabe, also das halte ich für kaum realistisch. Deswegen sehe ich da auch nicht den ganz, ganz großen Einsatzzweck. Aber eben da, wo ich große Energiemengen bräuchte, im industriellen Bereich, im Luftfahrtbereich, Schifffahrtbereich, Dünger, gibt viele Use Cases für grünen Wasserstoff. Also es ist nicht so, dass es eine schlechte Technologie wäre, ganz im Gegenteil. Aber wir sollten doch gucken, wo wir eine überlegene Technologie haben, dass wir dann die einsetzen.
Ja, das ist auf jeden Fall echt spannend, auch nochmal das durchzuspielen gedanklich, was würde so eine Umstellung wirklich bedeuten, gerade im Bereich der Privathaushalte, habe ich mir selber jetzt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das ist natürlich sehr gut nachvollziehbar, warum das im Prinzip nicht mal eben klappt, ne?
Nee, auf keinen Fall. Und dass das Betreiben der Gasnetze ja auch nicht so lukrativ ist, sieht man ja im Beispiel Mannheim, die ja als erstes ja ihr Gasnetz jetzt abgekündigt haben, natürlich mit einer Vorlaufzeit und dergleichen, aber die sind da schon aktiv geworden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren etliche Energieversorger, die von ihrem Recht jetzt Gebrauch machen, tatsächlich auch die Gasnetze dann irgendwann abzukündigen. Ich habe vor 6 Jahren gebaut und ich habe mich gewundert, dass ich noch einen Gasanschluss bekommen kann, weil ich dachte, wer nimmt den? Aber ich habe auch Nachbarn, die einen Gasanschluss sich geholt haben, mit dem Kamin und Solar dann kombinieren, was tatsächlich eine kalkulatorisch damals eine gute Lösung war. Aber für mich damals kam das nicht in Frage, es war auch nicht so wirklich nach vorne gedacht. Und meine Frau hatte ja auch keinen Bock mehr auf Gas, wie so mal aussieht. Ich denke immer, das kann doch in die Luft gehen. Aber tatsächlich haben wir uns dann klassischerweise tatsächlich für die Wärmepumpe auch entschieden und bis jetzt laufen wir damit auch sehr, sehr gut. Klar, dehnbar das Haus, funktioniert alles gut. Aber auch diese Argumente sind ja alle ganz offen und das heißt,
ganz klar,
wenn man im Bereich Heizen gehen möchte, wo wir jetzt überhaupt keine Experten sind, dann muss man aber sicherlich in Richtung Dämmung gehen und muss das schon ganzheitlicher auch angucken. Und vielleicht muss man sich auch Gedanken machen, was man auch nochmal an Carbon-Catching-Methoden machen könnte in bestimmten Bereichen. Das wird ja in größeren Bereichen gemacht. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten im kleineren Bereich. Aber das ist alles nicht von heute auf morgen zu machen, aber in bestimmten Bereichen wie eben der Mobilität dann eben schon so, dass ich persönlich meine, die Themen so auch alternative Kraftstoffe und sowas, das hat mit Technologieoffenheit wenig zu tun. Das ist tatsächlich eine gewisse Naivität, die man da sieht.
Mhm. Ja, und was ich interessant finde ist, wir sind jetzt schon sehr schnell abgedriftet auf das Thema Heizen und Wärme. Also das zeigt auch nochmal, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, ein Großteil der Energie, die wir brauchen, brauchen wir für das Heizen. Beziehungsweise in Zukunft für das Kühlen sicherlich auch. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen, auf das Gedankenexperiment gucken. Im Gedankenexperiment ist ja im Prinzip die Vision aufgezeigt, dass wir 99% des Energiebedarfs tatsächlich durch Photovoltaik im Prinzip decken. Ein Stein des Anstoßes in diese Richtung war eine Äußerung von Elon Musk. Ich weiß, wir erwähnen ihn hier des Öfteren. Nicht, weil er jetzt immer die schlauesten Sachen sagt, sondern weil er einfach häufig sehr einfache, teilweise natürlich auch kontroverse Äußerungen in technischen Themenfeldern tätigt und er natürlich schon eine Machtposition innehat. Er hat vor kurzem gesagt, dass in Zukunft wirklich der Großteil der Energie durch Photovoltaik gedeckt werden wird. Das ist offensichtlich seine Vision. Und wir haben uns da auch mal angeschaut, ne, wenn man das jetzt mal umrechnen würde, um Deutschland mit Sonnenenergie zu versorgen, bei der aktuellen Effizienz der Solarmodule, ne, das ist wichtig zu beachten. Ne, wir rechnen jetzt erstmal mit dem Stand der Technik sozusagen. Dann bräuchte man im Prinzip 2% der Landesfläche von Deutschland bei einer durchschnittlichen Leistung von 170 Watt pro Quadratmeter, wobei das ist schon relativ niedrig. Die meisten Module haben schon deutlich mehr, aber das ist natürlich jetzt eine durchschnittliche Leistung. Und das klingt natürlich erstmal auch nicht so viel, ne, wenn man sich das so anguckt.
Ja, also wenn man sich diese 2% so anhört, dann kann ich das überhaupt nicht einschätzen, ist das jetzt hier viel oder wenig, wo man die Flächensumme, aber grundsätzlich klingt es jetzt nicht so viel und das Öko-Institut in Freiburg hat das ja nochmal weiter analysiert. Die haben ja mal geguckt, welche Flächen überhaupt für Photovoltaikprojekte nutzbar sind und kamen ja auf ja fast 37% der deutschen Landesfläche, von denen dann wiederum ein Drittel besonders gut geeignet sind. Also wir bräuchten tatsächlich von diesen 37% ein Drittel, die wir wirklich gut nutzen könnten. Da sind wir dicke bei den über den 2%. Das heißt, theoretisch könnte man mit Photovoltaik das alles machen. Wenn wir jetzt noch Windenergie und dergleichen zunehmen, brauchen nicht mal das. Ich meine, wir hatten jetzt in 2024, glaube ich, an die 60%, die wir durch erneuerbare Energie schon hatten, was alles das bestätigt, was man so, wenn man sich damit beschäftigt, relativ schnell merkt, wir haben gar kein Energieerzeugungsproblem, überhaupt nicht. Also wir kriegen das mit erneuerbaren Energien hin und das ist jetzt eine Frage der Zeit von wenigen Jahren, wo wir auch auf 100% hochgehen können, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Aber da muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht der Grund, weswegen wir bis jetzt nur bei 60% sind. Das liegt nicht daran, sondern wir haben noch genug Aufgaben im Aufbau und Ausbau. Und dann werden wir eh nicht bei 40%, die wir durch Dunkelflauten oder dergleichen haben, sondern der Prozentsatz wird deutlich geringer sein und dafür brauchen wir eine Lösung.
Okay, wir hatten aber auch schon das Thema der Verteilung angesprochen. Das würde ja nicht weniger werden, wenn wir jetzt mehr dezentral Energieversorgung haben, sei es durch Wind, Photovoltaik oder was auch immer. Das heißt, weniger zentrale Energieerzeugung erfordert im Prinzip in gewissen Phasen Energiespeicherung an bestimmten Stellen.
Absolut. Das ist ja im Prinzip ist das die Energiewende. Also die Energiewende ist im Prinzip, dass wir nicht mehr wenige zentrale Energieproduktionsstätten haben, also die Kraftwerke, sondern dass wir ganz, ganz viele dezentrale haben, bis hin zu den Eigenheimen, die jetzt einspeisen. Und das ist, glaube ich, so eins, und den Leuten da schon mal auch ehrlich mit den Leuten sein muss. Dafür haben wir das Energienetz und das Stromverteilnetz in Deutschland wurde dafür nicht geplant. Und dafür müssen wir es aber umplanen und dafür müssen wir auch Geld investieren. Und die Stromerzeugung, der Strompreis an sich wäre in Deutschland ist ja gar nicht teuer. Also wir haben ja zum Teil Negativpreise. Was teuer ist, ist, dass wir damit auch irgendwie abbilden müssen, dass wir eben diesen Ausbau dieses Netzes, und dazu gehören nicht nur das Netz selber, sondern vor allem auch die Speicherung, dass das Geld kostet. Und da sind wir auch technologisch also noch gar nicht ausgereift. Da könnten wir viel, viel mehr machen. Wir kommen mit dem Thema der privaten Energiespeicher gar nicht hinterher. Das wäre ja ein Riesenpotenzial, dass man zu Hause, bevor die Leute irgendwie einspeisen und es lohnt sich gar nicht, weil keiner gerade Strom braucht, dass die Leute zu Hause den Strom erstmal einspeichern und dann entweder selber, wenn sie ihn brauchen, nutzen können oder gegebenenfalls dem Nachbarn oder wem auch immer dann zur Verfügung stellen. All das ist technologisch möglich. Das wäre auch durch Geschäftsmodelle eigentlich spannend, aber da haben wir noch nicht diesen Push gemacht und das ist schade, weil ich glaube, gerade bei Speichertechnologien, da sind wir noch gar nicht ausgereift. Also wenn ich jetzt eine Milliarde hätte und ich sollte in irgendeine Technologie im ganzen Kontext, würde ich sie nicht in Kernfusion reinstecken, da bin ich natürlich auch beschäftigt. Also das ist super spannend und ein super Forschungsthema, aber da werden wir die,
die Klimakrise, mit der wir uns ja, auf die wir ja zugehen, wenn wir so schnell, wenn wir da nicht zur Lösung kommen, wenn wir überhaupt produktiv in diesem Jahrhundert damit werden. Also da muss man forschen, aber es ist nichts, was uns schnell hilft. Dann würde ich das wirklich in Speichertechnologien weiter investieren. Und wir sehen ja auch, wie die Preise für Speichertechnologien gefallen sind. Also wo früher Speicher wahnsinnig teuer waren, auch durch die Immobilität, das ist ähnliche Technologien. Da gibt es auch Schattenseiten, da können wir sicherlich drüber sprechen, wenn wir über die Rohstoffe sprechen, aber auch wenn man da weiter reinkommt, Rohstoffe zu reduzieren, Wiederverwendung von diesen Modulen, die Effizienz weiter zu steigen, weiter Dezentralisierung dann dieser Speichermodule in Haushalten zur Eigenversorgung, aber auch in Firmen, dann haben wir da noch so viele Möglichkeiten und die sollten wir doch erstmal ausschöpfen, bevor wir hier über Flatterstrom oder weiß ich was sprechen, weil das haben wir noch gar nicht gemacht.
Ich habe ja auch vor ein paar Jahren gebaut und hatte damals auch mal so eine Photovoltaikanlage durchgerechnet. Vor ein paar Jahren war es so, das war auf dem Papier noch nicht wirtschaftlich, wenn man es mit einem Batteriespeicher gemacht hat. Also der Batteriespeicher hat das im Prinzip zerschossen, weil die Investitionskosten zu hoch waren. Es war also besser, tatsächlich ohne Energiespeicher zu bauen und im Prinzip einfach dauerhaft einzuspeisen, beziehungsweise idealerweise selber zu verbrauchen. Das ist ja der beste, der günstigste Fall. Ich nutze quasi die Energie, die auf dem Dach erzeugt wird, direkt in meinem Haushalt für die Sachen, die ich ohnehin machen möchte. Und mittlerweile ist es aber, glaube ich, schon anders, dadurch, dass auch die Preise natürlich bei Energiespeichern stark nach unten gegangen sind. Und es ist ja nicht so, wir wollen ja auch in die Zukunft schauen. Also wir sprechen natürlich heutzutage immer von Lithium-Ionen-Akkus. Das ist ja nicht die einzige Speichertechnologie, die im Prinzip existiert, beziehungsweise in Zukunft existieren wird oder kann.
Nee, auf keinen Fall. Und wenn du sagst das so als Häuslebauer, da richtet man sich so an die Förderprogramme und manchmal gar nicht so an die Zukunft. Und das zeigt auch, dass diese Förderprogramme total wichtig und auch gut sind. Also ich bin da gar kein Gegner dafür, aber sie müssen auch schnell den Visionen angepasst werden, dem Plan. Und dieser Masterplan der Energiewende, muss man letztlich sagen, den haben wir in Deutschland nicht in dieser Konsequenz die letzten 20 Jahre verfolgt, dass man da schneller, wir hätten schneller sein können. Also wir sind besser als viele andere, das muss man auch mal sagen. Ich will das gar nicht so negativ sehen. Aber der Energiespeicher ist ein gutes Thema, das ist bei mir ähnlich. Wir waren in einer Phase, wo man sagt, das hat sich nicht gelohnt, es gab auch nicht die Förderung dazu, es hat sich einfach nicht gerechnet. Und eigentlich hätte man staatlicherweise sagen müssen, was wollen wir, aber was wollen wir in 5 oder 10 Jahren haben und auf die Lösung eigentlich hinarbeiten. Und Stromspeicher, du hast das gesagt, da ist eine Menge an Musik drin. Also Feststoffspeicher ist ein ganz spannendes Thema, wo wir ganz, ganz viele Probleme tatsächlich loswerden würden. Wenn wir da Meter machen, da forschen ja auch viele Kollegen von uns wesentlich dran. Wir haben das Thema Wasserstoff als Speichermöglichkeit natürlich schon gesehen. Wir haben aber auch solche Klassiker, die wiederkommen, wie so Schwungräder oder das ist auch regionabhängig. Klar, Staudämme, die Österreicher, die haben da gute Möglichkeiten. Wir haben ja auch wirklich manchmal, da machen wir nicht die besten Geschäfte mit, dass wir denen unseren Strom günstig verkaufen. Dann speichern die den schön ein, mit den Pumpwerken da. Und dann verkaufen die uns wieder teurer. Muss man letztlich auch gucken, was ist die beste Lösung in meinen Rahmenbedingungen, die ich letztlich dort haben kann. Und ich denke jetzt in Deutschland speziell sind wir schon auch Großteil auf Batterietechnologien gut angewiesen, auf solche Speichertechnologien. Und da kennen wir uns auch mit aus. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ist ja gar nicht, dass wir da keine Ahnung hätten. Und wir können auch davon profitieren, weil so geht es auch ganz, ganz vielen anderen Ländern. Und das wird die dominierende Technologie dort sein. Alles andere sind Lösungen, die gut sind, die auch clever sind, aber die sicherlich nicht immer funktionieren. Ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen. Der hatte 2 Ideen. Der hat gemeint, ja, also als allererstes würde ich ja die Energie, die würde ich von der Sonne, die Photovoltaikanlagen sowieso in den Weltraum reinhauen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kriegen wir leider nicht so schnell rüber. Wir drehen uns alle so relativ schnell im Weltall. Und dann kam aber die Idee, ja, wenn wir uns alle drehen, können wir nicht die Bewegung der Erde nutzen, um Energie zu erzeugen, beziehungsweise auch wieder zu speichern. Und ich hab da keine Ahnung, das stimmt eigentlich. Und dann habe ich wirklich mal gegoogelt mit ihm zusammen. Und es gibt tatsächlich so, sagen wir mal, so Gravitationsspeicher, also die mit Ebbe und Flut zum Beispiel arbeiten, was jetzt hier bei uns gerade nicht möglich ist, aber zum Beispiel in Großbritannien oder in bestimmten Regionen, wo man wirklich eine stark ausgeprägte Ebbe und Flut hat, kann man sowas sehr gut machen. Und dann ist das solche Sachen, die in Einklang mit der Natur sind, sind natürlich immer zu bevorzugen, weil sie einfach sind, kostengünstig und wenig Schaden anrichten. Weil das auch nicht bei allem der Fall ist, wenn man es weiter guckt, aber das grundsätzlich schon. Und mein Plädoyer ist ja mal ganz simpel. Ich habe ja von meinem Sohn erzählt mit der Kernenergie, das ging ja dann noch weiter, wochenlang. Und irgendwann hat er gesagt, als er das dann verstanden hat, wie so ein Atomkraftwerk, ich meine, das ist ganz schön aufwendig, um Wasser zu erhitzen und Dampf zu erzeugen für die Turbine, ne? Und ich sagte, ja, eigentlich schon, ne? Man könnte es einfacher machen. Und ich glaube, wenn man einem Kind eine Technologie erklären kann, für sowas Wichtiges und Elementares wie Energieversorgung, und das können wir bei Solar und das können wir noch viel leichter bei Windenergie, dann sollten wir das doch verstehen, dass das vielleicht auch von der Komplexität, und wir haben ja gesehen, wie viel Komplexität in vielen anderen Dingen steht, vielleicht dann auch gar nicht so doof ist, sich damit zu beschäftigen.
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, oftmals eine gute Maßgabe. Ich bin ja grundsätzlich gerne pragmatisch unterwegs. Natürlich ist das nicht überall immer so einfach möglich. Aber gerade bei Energieerzeugung, Dinge, die wir schon gut verstehen, die wir gut durchdrungen haben, wo wir auch gut sind als sag ich mal, Anbieter, als Leitmarkt und als Leitanbieter, das ist ja bei Windkraft ehrlicherweise der Fall. Wir haben einfach nur eine gewisse Zeit geschlafen in dem Bereich. Dann sollten wir das natürlich auch weiter aus- und aufbauen. Denn nämlich, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wir wollen unseren Energiebedarf decken. Aber wer weiß denn, was für einen Energiebedarf wir in Zukunft haben und was soll da das Ziel sein? Also da bewegen wir uns auch wieder in eine ganz andere Richtung, nämlich der Fragestellung, wird unser Energiebedarf kleiner werden? Schaffen wir das oder wird er eher nach oben gehen und steigen?
Ja, absolut. Da kommen wir jetzt ja wirklich nochmal aufs Experiment im Detail zu sprechen, wo ja viele Dinge sorglos, also die Frage ist, was können wir mit grenzenloser Energie überhaupt erreichen? Was wollen wir damit erreichen? Also wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei und dass das komplett kostenfrei ist. Also das suggeriert jetzt das Beispiel und dass es keine Folgen haben wird. Da müssen wir auch ehrlich sein, das glaube ich auch nicht so ohne weiteres, dass wir da hinkommen. Letztlich muss immer was getan werden, um sowas zu erzeugen wie Energie und das auch nutzen zu können. Aber wir müssen gucken, was sind die großen Potenziale, ich sage jetzt mal wirklich fürs 21. Jahrhundert, weil da glaube ich schon, dass Energie ganz, ganz wesentlich ist und es wird viel sich noch um Energie drehen. Und wenn wir allein über das Thema KI sprechen, so sind wir eigentlich zum Thema KI immer die letzten Jahre gekommen, dann haben wir immer gesagt, am Ende des Tages scheitert das wahrscheinlich auch an dem Thema KI, beziehungsweise wer viel Energie hat, der kann auch KI vorantreiben. Wir haben in der letzten Folge sehr stark über das Thema Compute und Rechenleistung gesprochen. Das hängt ganz stark an dem Thema KI. Man sieht ja in den USA, die machen auch ganz verrückte Dinge und schließen da wieder Atomkraftwerke an und nehmen alles in Betrieb. Das machen die nicht aus ideologischen Gründen oder weil sie daran glauben, sondern weil die wirklich alles versuchen, irgendwie in die Waagschale zu werfen, damit die Energieversorgung sicherstellen können. Also die haben da einen ganz anderen Zwang und Druck dahinter. Aber ich glaube, das allererste und wichtigste, wenn wir das Thema Energie haben, wäre doch, dass wir uns doch die Vision einer klimaneutralen Welt, einer klimaneutralen Erde tatsächlich vor Augen halten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, weil alle Investments, alles, was wir jetzt tun, das tun wir ja nicht nur für uns, das tun wir ja letztlich für unsere Kinder, für die bleiben. Und ich finde, das Szenario zu sagen, wir können mit Energie gerade dort auch wieder Nutzen schaffen, wo wir gerade Herausforderungen haben, also CO2-Entfernung, das ganze Thema Dekarbonisierung der Industrie, das wäre ja Wahnsinn, wenn wir das mit grenzenloser Energie, die praktisch klimaneutral erzeugt werden kann. Das sind saubere Mobilität als ein Thema. Klar kommt das, ist der Verbrennungsmotor vom Aus und es kommen die E-Fahrzeuge schrittweise immer mehr, aber die berechtigte Frage, wo kommt die Energie dafür wiederum her? Das sind alles Dinge, die, glaube ich, also eine tolle Vision sind, erstmal in diese grüne Welt mit oder klimaneutrale Welt mit grenzenloser Energie auch einzusteigen.
Mhm. Was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist häufig in den Diskussionen werden ja auch verschiedene Dinge durcheinander geworfen. Also es gibt den Begriff der Primärenergie oder des Primärenergiebedarfs. Und der wird häufig dann im Prinzip als Maßgabe genommen, auch wenn man über die E-Mobilität spricht, wo hier häufig irgendwo Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil nämlich das Thema der Effizienz häufig, sag ich mal, unterschlagen wird, nämlich fossile Brennstoffe beziehungsweise der Prozess, mit dem wir aus fossilen Brennstoffen dann elektrische Energie erzeugen, hat halt eine gewisse Effizienz. Und beispielsweise der Verbrennungsmotor hat eine schlechtere Effizienz, als wenn ich jetzt den Strom direkt aus der Batterie nehme und damit mein Fahrzeug betreibe. Und deshalb
Der primär,
deutlich.
Ja, genau.
Also ich hab die Zahlen nicht wirklich jetzt nicht im Kopf so genau, aber ich meine, der Verbrennungsmotor hat eine Effizienz von irgendwie 30% und der mit Batterie betriebene E-Fahrzeug bei 80%. Also ich lage mich jetzt nicht fest, es kann auch mal locker 5 oder 10% mehr oder weniger sein, aber schon signifikant unterschiedlich. Ne?
Das heißt, für im Prinzip die gleiche Aufgabe, die ich tätigen will, in dem Fall von A nach B fahren, brauche ich also insgesamt, wenn ich das System Auto betrachte, weniger Energie mit einem E-Fahrzeug als mit einem Verbrennungsmotor. Und das ist auch wichtig zu betrachten, dass wir natürlich immer effizientere Systeme im Prinzip entwickeln und auch dann haben, sodass bei dem Anstieg von erneuerbaren Energien auf der einen Seite die Effizienz auf der anderen Seite auch steigt und theoretisch wir weniger Energie verbrauchen. Allerdings gibt es da ja so ein paar Haken, ne?
Ja, absolut. Also, um das mal noch abzuschließen, also wenn wir jetzt grenzenlose Energie haben, dann haben wir das Thema Mobilität gerade gehabt, das können wir lösen. Wir hatten das Thema KI, technologischer Fortschritt, wir können ja ganz viel forschen, wir können den Weltraum besiedeln, wir können überall hinfliegen. Also man kann so viel machen mit grenzenloser Energie, wir können wahnsinnig viel investieren, wir können überall sauberes Trinkwasser erzeugen, also alle Probleme damit lösen, wenn wir wirklich grenzenlose Energie haben. Deswegen ist, glaube ich, eins ganz, ganz wichtig, und da bist du ein ganz großer Fechter davon, wenn wir etwas grenzenlos haben, dann werden wir es wahrscheinlich auch so wieder massiv einsetzen, dass es doch nicht grenzenlos sein kann.
Genau, das ist es gibt nämlich ein spannendes Gedankenkonstrukt, beziehungsweise das ist halt ein Phänomen, was auch in der Realität teilweise auftritt, das sogenannte Jevons-Paradox, beziehungsweise Jevons-Paradoxon, das vom Wirtschaftswissenschaftler, jetzt muss ich einmal den Namen.
William Stanley hieß er.
Jevons. Ja. William Stanley Jevons, genau. Ja. Der hat das im Prinzip postuliert, und er hat es damals beobachtet in England, als die Dampfmaschine erfunden wurde, dass plötzlich der Bedarf nach Kohle auf einmal nach oben gegangen ist. Und das lässt sich natürlich schon erklären dadurch, dass man zwar effizientere Systeme entwickelt, das aber dazu führt, dass diese Systeme öfters im Einsatz sind und letztendlich der Energiebedarf in Summe ansteigt, obwohl wir effizientere Systeme haben. Damit einhergehen ja auch Systeme, die erschwinglicher werden, kostengünstiger werden. Das heißt, die Nachfrage steigt häufig dann auch da. Mehr Menschen wollen diese Systeme nutzen, und in der Summe nutzen wir also mehr Energie als eigentlich zuvor. Und in der Situation befinden wir uns real ja jetzt auch. Nämlich, du hast es schon angesprochen, das Thema künstliche Intelligenz. Das ist mit einer der Treiber, der dazu führt, dass wir Jahr für Jahr mehr Energie brauchen. Auch wenn wir insgesamt auch Systeme weiterentwickeln, wenn die Effizienz besser wird. Und was auch mit ein Faktor sein wird, warum es aus meiner Sicht fast nicht möglich ist zu sagen, wir haben immer einen gleichbleibenden Energiebedarf oder sogar einen sinkenden Energiebedarf. Das ist ja so ein bisschen die Vision, die einige Menschen verfolgen. Es gibt ja auch das Paradigma des Degrowth, wo man sagt, weniger Wachstum und zurück zu einfacheren Dingen. Ich persönlich bin da kein großer Freund von, sondern ich glaube schon, dass wir als Menschheit den Fortschritt brauchen und wir in jedem Fall Technologien benötigen, um im Prinzip die Probleme, die wir zum Teil selbst geschafft haben, auch zu lösen. Ja, ich finde dieses Paradoxon aber sehr, sehr, sehr spannend einfach, weil man das auch sehr schön auf sich selber münzen kann, ne? Also wenn man einen Kühlschrank sich zulegt, der vielleicht effizienter ist als ein alter Kühlschrank, der aber vielleicht eine neue Funktionalität hat, wie jetzt Eiswürfel erzeugen oder sonst was, ja, dann nutzt man das vielleicht doch mal mehr, und am Ende ist die Stromrechnung dann vielleicht doch höher als vorher.
Absolut. Ich meine, das Jevons Paradox ist im Prinzip, sind das die sogenannten Rebound-Effekte, so das würde ich denke Ökonomen heute bezeichnen. Das heißt genau, dass das Gegenteilige eigentlich passiert von dem, was man vorhatte. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass man auch Leute verliert, indem man sagt, ihr müsst jetzt verzichten. Ich glaube, das ist eine schlechte Diskussion, die man führt, und sie passt auch nicht zu dem Fortschritt. Jetzt, wir beide haben natürlich jetzt hier im Podcast, wir stehen für Fortschritt, wir stehen für Technologie. Wir wollen mehr, es soll natürlich vereinbar sein. Das ist natürlich vollkommen klar. Und da denke ich schon, wenn man jetzt, wir haben beide Haus gebaut, also ich denke, die Anzahl der Steckdosen waren höher, als wenn wir vor 30 Jahren gebaut hätten. Allein daran sieht man, dass man mehr Energie ziehen wird. Aber wir gehen trotzdem, heißt ja nicht, dass man mehr Energie verbraucht. Also wir werden einfach mehr Möglichkeiten haben, und wir können sie auch sinnvoll einsetzen. Und ich halte es für eine ganz wesentliche Investition in das Thema Energie, um einfach Fortschritt
und damit auch Vorteile für uns als Menschen, auch für uns als Planet nochmal, die wirklich nutzen zu können. Wir können nicht ohne Energie, wir wollen ja nicht in die Steinzeit zurück. Das ist das, wenn man die andere Meinung zu Ende denkt, dann heißt das, wir müssten eigentlich zurück in die Steinzeit. Wir schalten das Licht aus und dergleichen. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Und wir müssen auch dem Fakt entgegenschauen, dass wir halt eben auf die 8 Milliarden Menschen dann zugehen. Und das heißt, wir können auch nicht den anderen allen das verbieten und hier sagen, oh, wir 80 Millionen machen. Also das funktioniert alles. Meiner Meinung nach nicht. Und das wäre der falsche Weg. Wir brauchen dafür technologische Lösungen und müssen da einfach auch, ja, Technologie offen, aber vor allem uns auch mal für Dinge festlegen und sie dann auch durchziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute, glaube ich, Zusammenfassung, warum das unrealistisch scheint, dass wir den Energiebedarf einfach ein Stück weit senken, sondern dass im Prinzip wir die Energie einfach immer nutzen, die wir haben. Ne? Wenn wir jetzt nämlich nochmal den Blick in die Zukunft richten, wenn wir davon ausgehen, dass wir günstigere Energie haben, vielleicht ist sie nicht komplett unendlich, aber sie wird deutlich erschwinglicher und wir brauchen uns gar keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie viel Energie ein System letztendlich nutzt. Wo würde uns das denn am meisten bringen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Paderborn schaue, hier gibt es mehrere Unternehmen, die sehr viel mit Stahl machen, Stahlherstellung, ein sehr intensiver Prozess. Im Prinzip könnte man dann ja davon ausgehen, Produkte, die Stahl als Material einsetzen, würden deutlich günstiger werden, oder?
Absolut. Und da haben wir natürlich dann das Thema mit den Rohstoffen. Da können wir gleich, glaube ich, drauf werfen, weil das auch bei der Energiezeugung, ich glaube, das Thema Rohstoffe, mein Genie hat das auch zum Abschluss, finde ich immer sehr interessant, wie sie dann so die Kurve bekommt, dass doch nicht alles so rosig ist. Aber das ist genau das, was du sagst. So etwas Komplexes wie Stahlerzeugung. Jetzt will ich kein Plädoyer für Stahl aus Deutschland machen. Ganz im Gegenteil, also überhaupt nicht. Aber das unterstreicht, dass wir Energie brauchen, wenn wir große Dinge bewegen wollen, wenn wir produzieren wollen, wenn wir Dinge verbessern wollen. Das, was ich vorhin gesagt habe, technologischen Fortschritt braucht eben viel Energie und würde da auch viel bringen. Stahl ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir Stahl, wenn wir grünen Stahl herstellen können in Paderborn, dann können wir alles im Prinzip, ne? Das muss man ganz klar sagen. Dann können wir so viele Dinge vorantreiben und wir dürfen Energie nicht als lästiges Thema sehen, sondern wirklich als Grundvoraussetzung. Das müssen wir schaffen. Das ist ein, das sind so Grundthemen, die müssen wir sicherstellen, wenn wir als Weltgemeinschaft einen Schritt nach vorne gehen wollen. Und das müssen wir und das sollten wir eben nicht auf Kosten des Planeten, was am Ende des Tages dann die Kosten unserer Kinder sind, weil die müssen das letztlich ausbaden, wenn wir es anders machen würden. Und die müssen ausbaden, wenn wir eben nicht erneuerbare Energien oder solche Formen erforschen, wenn wir nicht auf diese dezentralen Erzeuger gehen, weil irgendeiner muss mal die Brennstäbe aus den Atomkraftwerken irgendwie vor seinem Ort haben. Und ich glaube, das will keiner. Wir haben auch übrigens auch schon einige Tonnen davon, von denen wir null Lösung haben, was wir damit machen. Also auf lange Sicht gesehen. Das einzig Gute bei Kernfusion, dass die ganzen Abfälle tatsächlich nur zum Teil wenige Tage radioaktiv sind, aber auch zum Teil radioaktiv, aber wirklich nur wenige Tage. Aber hier aus einem alten Kernkraftwerk, das ist Millionen von Jahren, strahlen diese alten Uranstäbe dann noch, also das ist verrückt. Oder Plutonium dann als Teilprodukt, also schon verrückt, was da zum Teil rauskommt. Also die Zahlen sich vor Augen zu halten, wer kann das absehen bei... Wir wissen nicht mal so richtig genau, was vor 1000 Jahren war. Im Mittelalter haben wir kaum Überlieferungen vor 2000, 3000. Also wenn man sich mal diese Zahlen vor Augen führt, können wir doch nicht in eine Technologie investieren, wo wir die Folgen überhaupt nicht abschätzen können. Und deswegen bin ich da voll dabei zu sagen, wir müssen in Energie investieren und wir sind da eigentlich auf einem guten Weg und müssen die Polemiken rausbekommen.
Und wenn wir uns jetzt einmal die geopolitische Situation angucken heutzutage, es hat sich ja in den letzten Jahren echt viel verändert, also nicht alles zum Positiven. Und was du gerade gesagt hast, wenn wir ökonomisch und natürlich ökologisch Stahl in Deutschland produzieren könnten, wären wir deutlich unabhängiger, als wir es vielleicht heute sind. Und wenn wir das Ganze noch weiter nach vorne denken, dezentrale, lokale Produktionsstätten, weil eben die Energie lokal auch anfällt und die beste Lösung wäre eigentlich, wenn wir sie auch direkt lokal nutzen, ne? Also vielleicht weg von zentralen riesigen Fabriken hin zu kleineren Manufakturen, das wird ja in vielen Zukunftsvisionen auch häufig so ausgemalt. Ne?
Autonomen Robotern? Ne?
Genau, ich habe schon scherzhaft gesagt, sobald die ersten humanoiden Roboter verfügbar sein werden, dann räume ich meine Garage aus und dann lasse ich die einfach den ganzen Tag da arbeiten, dann produziere ich einfach was aus meiner Garage heraus, ne? Und 2 Stunden am Tag machen die das Haus sauber, den Rest des Tages arbeiten die schön in der Garage und produzieren Dinge. Ne? Also klar, das ist aktuell noch Zukunftsmusik, aber wir sehen ja, also es wird an diesen Technologien gearbeitet. Ich gehe stark davon aus, dass wir in den nächsten Jahren das Thema der humanoiden Roboter immer stärker sehen werden, sowohl in Produktionsstätten als auch im Haushaltsbereich. Und auch sowas braucht dann ja wieder Energie. Ne? Das ist dann wiederum ein anderer Faktor, wo man sagen müsste, okay, ein Mensch ist relativ effizient. Das, was wir an Energie verbrauchen den Tag über und was wir damit leisten können, das ist schon erstaunlich. So ein humanoider Roboter, der braucht tatsächlich doch einiges mehr an Energie als wir. Und wenn wir davon immer mehr haben, dann steigt da ja auch wieder der Energiebedarf. Ne?
Ja, ich sehe schon, du kommst immer wieder auf dein Lieblingsthema der humanoiden Robotik dazu. Hast ja aber nicht Unrecht. Also das ist tatsächlich so, man dafür machen wir ja auch so ein bisschen nach vorne gucken und den Leuten das auch kenntlich machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele nicht mitbekommen, was Anfang des Jahres auf der CES passiert ist. Ich würde mal sagen, einer der größten Computermessen überhaupt in Las Vegas, was momentan im Bereich der humanoiden Robotik gepusht wird. Und diese Allmachtsfantasien, Elon Musk oder wie sie alle heißen, das ist nicht mehr so weit weg. Also, dass die KI so schlau wird, haben wir schon besprochen. Dass die Robotik wahnsinnige Schritte nach vorne macht und dann ist wirklich das limitierende Faktor in beiden Richtungen, also in allen Richtungen, also der KI, sie überhaupt zu bekommen, die Maschinen zu produzieren, die Maschinen zu betreiben, ist dann letztlich das Thema der Energie. Und deswegen ist das so wichtig und deswegen ist das eine ganz, ganz wesentliche Basis für unseren Fortschritt, um die Richtung auch zu bekommen. Und ich glaube, an einigen, auch in Deutschland, geht das gedanklich noch völlig vorbei, wohin sich die Welt gerade in den nächsten 10 Jahren bewegen wird und viele Science-Fiction-Dinge doch tatsächlich Realität werden.
Ja, du sagst ja, die Fusionsreaktoren, darauf werden wir leider noch etwas länger warten müssen. Ich hatte ja gehofft, dass ich auch meinen Mr. Fusion irgendwann haben werde, so wie in Zurück in die Zukunft am Ende des ersten Teils, wo Doc den DeLorean umgebaut hat und statt mit Plutonium kann er jetzt seinen Zeitsprung im Prinzip mit Müll betreiben. Gibt's auch eine lustige Anekdote zu. Ich hab früher immer ganz viele DVDs geguckt, ne? Also und dann mir auch immer Making-ofs angeguckt und verschiedene Specials zu den ganzen Filmen. Und dieser Mr. Fusion, dieser Requisite auf dem DeLorean, die wurde aus einer Krupps-Kaffeemaschine gebaut und Krupps wurde damals tatsächlich in meiner Heimatstadt Solingen produziert. Das heißt, da ist ein Solinger Bauteil am DeLorean, fand ich immer ganz lustig. Aber das scheint ja tatsächlich noch weit in der Zukunft zu liegen. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich nicht aufhören, an diesen Technologien zu arbeiten und zu entwickeln. Ja. Wir sollten aber realistisch bleiben bei der Einschätzung, ab wann wir diese Technologien tatsächlich dann nutzen können.
Um das auch nochmal klarzustellen, Kernfusion gibt es und Kernfusion wird auch eine Rolle spielen. Bloß bis wir sie wirtschaftlich bekommen und so beherrscht bekommen, wird das noch lange dauern. Und dann stellt sich die Frage, wo stehen wir dann da beim Thema Speichertechnologien, beim Thema erneuerbaren Energie? Also wir reden über Jahrzehnte noch und da dürfen wir natürlich die Dinge, die wir schon im Produktivbetrieb haben, die müssen wir auch weiter verbessern. Und deswegen glaube ich, dass das eher eine Randrolle spielen wird, Stand heute, das kann aber in 50 Jahren wieder anders ausschauen.
Zum Abschluss würde ich gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar, wir haben natürlich eine relativ ambitionierte Vision und du hast auch schon jetzt mehrfach betont, wir müssen diese Energiewende schaffen. Wir müssen im Prinzip grünen Strom produzieren, weil nämlich fossile Energieträger im Prinzip limitiert sind und vor allem auch das Problem der CO2-Äquivalente existiert und wir das runterfahren müssen. Kritiker sagen dann ja immer, ja gut, wir können das ja machen, aber die anderen machen es ja auch nicht. Wie ist da deine Einschätzung? Gerade wenn man jetzt in die USA schaut, ne, wo auch ein sehr großer, sag ich mal, Wechsel des Mindsets gerade wieder vonstatten geht, hin zu mehr Protektionismus. Du hast es schon gesagt, Microsoft reaktiviert ein Kernkraftwerk, um KI zu betreiben. Wie kriegen wir das in den Einklang?
Wir haben jetzt ja allein in dieser kurzen Folge ja schon festgestellt, wie komplex das Ganze ist. Ich habe zu Weihnachten meinem Sohn da hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, haben wir so ein kleines Brettspiel geschenkt. Also ich dachte, es ist ein kurzes Brettspiel, E-Mission heißt es, wie so viel Werbung machen kann dafür. Dann dachte ich, Gott, ein Brettspiel, ne, ist gut, ab 10 Jahren, dann spielen wir mal damit. Und wir haben es bis heute noch nicht richtig gespielt, weil es super komplex ist und das liegt an diesem Thema. Also es geht im Prinzip darum, dass die Supermächte gemeinsam und man spielt wirklich alle zusammen. Also dieses Spiel spielt nicht gegeneinander, sondern einer spielt die USA, einer spielt China, einer spielt den globalen Süden und einer Europa. Und man muss zusammen wirklich diese Mission realisieren und mit allen Technologien, Entwicklungen dergleichen. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam. Das ist die erste Erkenntnis, die man haben darf. Und sie geht, und gemeinsam heißt nicht, ich fange erst an, wenn der andere anfängt. Und ich bewege mich erst, wenn die anderen bewegen. Oder ich bewege mich nicht, auch nicht, weil der andere sich nicht bewegt. Ich meine, damit, da kommt, mit dieser Einstellung kommen wir nicht voran. Und die Komplexität, die lässt sich doch am besten immer doch irgendwie ein bisschen wie so ein Elefanten in Scheiben schneiden und man arbeitet sich daran herab und oder daran ab. Und wir sollten doch jetzt uns nicht mit der anderen Seite der Welt so viel beschäftigen, sondern wir können doch hier in Deutschland doch jetzt wirklich was voranbringen. Und das hat ja auch diesen Leuchtturmcharakter. Und ich glaube, das, was wir Deutschen oftmals vergessen, ist, wie viele Menschen auf dieser Welt gucken, was in Deutschland passiert. Wir beschweren uns über alles. Auch das wird so wahrgenommen. Aber es, das German Engineering, das hat einen Klang. Das ist eine Marke. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Und wir sollten da voranmachen. Da gibt es gar keinen Grund. Und ich glaube auch, dass am Ende des Tages immer das ökonomische Argument bei Leuten überzeugend ist. Und deswegen nochmal, wir müssen gucken, wo stehen wir technologisch? Wann lohnt sich was? Das haben wir jetzt ja, finde ich, in der Folge auch mal wieder bespiegelt, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt nicht Kernfusion, weil es technologisch möglich ist, sondern es muss auch ökonomisch sich lohnen. Und da sind letztlich die Technologien, die wir hier angesprochen haben, einfach ganz, ganz wichtig. Und da sollten wir doch drauf setzen. Und diese Polemik, die wir anfangs gesagt haben, ich habe gesagt, ich bin nicht so begeistert, über das Thema zu sprechen, weil es relativ schnell polemisch wird, das müssen wir abwerfen. Es gibt genug Fakten und wir können doch da sachlich nach vorne die Zukunft gestalten. Das schulden wir uns, ich schulde es meinem Sohn, beiden. Und ich glaube, alle anderen schulden es auch ihren Kindern. Und das sollten wir wirklich sachlich machen, ohne irgendwelche großen, wie soll ich sagen, Vorurteile bestimmten Technologien gegenüber. Mhm.
Ich habe da tatsächlich auch so meine eigene Vision und du hast gerade schon gesprochen, der ökonomische Aspekt, den darf man nicht unter den Tisch kehren. Wenn wir uns jetzt auch nochmal angucken, ne, selbst jemand wie Elon Musk, der politisch gesehen ja doch sehr kontroverse Meinungen vertritt.
Der arbeitet gerne mit Leuten zusammen, die nicht so seine Technologien sehen.
Genau. Bringt. Aber er hat quasi die Vision Photovoltaik als primäre Energiequelle und wenn wir das einfach mal zu Ende denken, also vielleicht löst sich das Problem einfach auch ein Stück weit von selbst. Natürlich müssen wir was dafür tun, so soll das nicht klingen, aber dieser Strom wird dann vielleicht am Ende der günstigste sein und das entscheidet letztendlich darüber, wie viel von welcher Technologie verbaut wird und die Frage am Ende, ob es jetzt grüne Energie ist oder nicht, interessiert vielleicht gar niemanden mehr, weil einfach nur noch grüne Energie existiert.
Absolut, darauf läuft es auch hinaus. Also wir werden in 20, 30 Jahren, davon bin ich wirklich überzeugt, dieses Mindset haben, dass wir uns gar nicht so zerstreiten über erneuerbar oder nicht erneuerbar. Es wird ganz natürlich sein, wir werden auch rückblickend auf diese Zeit wahrscheinlich gucken und sagen, hey, wieso haben die was nicht Erneuerbares gemacht? Das ist doch total dumm. So ähnlich wie mein Sohn das so sieht, wieso machen wir so einen Aufwand mit Kernenergie, um Wasser zu erhitzen? Ist doch total komplex, die ganze Geschichte. Und da bin ich wirklich der Überzeugung, das wird sich durchsetzen. Man kann ja Photovoltaikanlagen heute durchrechnen, lohnt sich, sonst wird es ja nicht passieren. Die Windräder lohnen sich.
Und das ist ja der Stand von heute. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Effizienz einfach weiterhin so bleibt, wie sie jetzt ist, sondern wir müssen ja davon ausgehen, dass wir weiterhin in Technologien arbeiten, die Systeme effizienter werden und wir noch mehr im Prinzip da rausholen können.
Und wir sie speichern können und verteilen können. Nochmal, also wir haben kein Produktionsproblem, überhaupt nicht. Das geben die Zahlen nicht her. Wir könnten 100% der Energie werden wir in Deutschland produzieren können, erneuerbar. Ob wir damit alles versorgen können, so 100%, das liegt jetzt an dem Netzausbau und an der Speichermöglichkeit.
Ein Punkt hatte Jeannie noch in dem Gedankenexperiment angesprochen, was ich jetzt zum Ende noch einmal beleuchten möchte, nämlich das Thema der Ressourcen. Also selbst wenn wir unendlich oder nahezu unendlich Energie haben, stellt sich ja immer noch die Frage, wo nehmen wir bestimmte Ressourcen her, nämlich gerade in Lithium-Ionen-Batterien, Lithium als Rohstoff und andere seltene Erden beispielsweise, das wird ja weiterhin ein Problem sein.
Ja, also Kobalt ist ja auch so ein Thema, was, also wenn man sich das mal anguckt in Kongo, wie das abgebaut wird zum Teil, das ist schon schwierig. Wir haben Technologien, die mittlerweile auf diese Materialien zum Teil gar nicht mehr angewiesen sind. Also da sehen wir natürlich einen ganz klaren Trend, der in diese Richtung geht. Seltene Erden um das mal so einzuschieben, ist ja nicht, weil die so selten sind, sondern weil sie so selten in der Konzentration vorkommen. Und deswegen braucht man sehr, sehr viele nachgelagerte chemische Prozesse, um die auszuspülen und dergleichen. Riesensauerei, muss man ehrlicherweise sagen. Das will keiner in seinem Land haben und machen und sollte man wahrscheinlich auch nicht in großen Stile vorantreiben. Aber wenn wir alleine die Photovoltaikanlagen angucken, kann man sie herstellen ohne kritische Rohstoffe. Man kann sie heute schon herstellen, dass sie sich innerhalb von den Kosten innerhalb eines Jahres amortisiert haben. Und wir können wirklich, müssen auch dahin kommen, dass wir eine Recycling-Kultur letztlich gerade bei diesen Technologien einführen, was wir zum Teil auch schon haben, wo wir jetzt auch die ganzen Bestrebungen, wo es ja auch Sinn macht. Also bin auch nicht mehr Vertreter der ganzen Vorschriften, aber gerade in solchen Bereichen macht das Sinn, weil wir zwingen den Markt sich natürlich gewissen Gesetzgebungen, und die gelten dann für alle. Und das macht es auch wiederum fair, weil wenn das eine nicht machen, dann ist es blöd. Das heißt, das müssen wir hinbekommen. Aber das Thema Rohstoffe in Summe ist so komplex, weil wir reden ja dann nicht nur über diese Rohstoffe, wir reden auch über Stahl, wir reden über Eisen. Also die Anzahl an sogenannten Virgin Materials, also jungfräuliche Materialien, also die man noch zum ersten Mal erstmal abbaut, die sind natürlich endlich. Also wir können ja unseren Planeten nicht auseinandernehmen, und wir haben auch bestimmte Atome, bestimmte Materialien haben wir gar nicht. Ne? Also die gibt es so gar nicht. Auch bei der Kernfusion ist das ein Thema, dass wir bestimmte Isotope gar nicht auf der Erde haben, die für die Kernfusion spannend wären. Wir vermuten sie auf dem Mond. Das erklärt, warum vielleicht der ein oder andere hier auch auf dem Mond möchte, um nicht nur als Durchreise. Ja, und na klar, einmal als Durchreisestation zum Mars, das ist ja das eine. Aber sicherlich vermutet man da auch Helium-3-Isotope, die es auf der Erde eben so nicht gibt, die aber sehr spannend wären für Kernfusion. Also das Thema Rohstoffe ist total spannend, und ich fühle mich so, da fühlt man sich so wieder so als Ingenieur, als Techniker, weil diese Leute brauchen wir. Das ist einfach so, weil das ist ja nichts, was ich dadurch lösen kann, indem ich nach Hause gehe heute Abend und sage, ich mache das Licht heute eine Stunde früher aus.
Ja, absolut. Ich muss sagen, das sind auch so die Ansätze oder die Technologieentwicklung, die ich natürlich extrem spannend finde, ist immer natürlich fraglich, ob das sich am Ende so durchsetzt. Ich hatte vor kurzem auch gesehen, es gibt ein Startup in den USA, die wollen im Prinzip im Weltall Spiegel installieren, um damit nachts quasi Sonnenenergie verfügbar zu machen, den Photovoltaikanlagen auch. Also wenn man sich das anhört, klingt das schon ziemlich verrückt, aber wer weiß, ob das nicht vielleicht auch ein Aspekt sein wird, der in Zukunft völlig normal ist.
Wir müssen immer gucken, nochmal, man muss jede Technologie, man muss die Folgenabschätzung machen, was davon ist das Risiko, und ich bleibe dabei. Diese ganzen, weil es gibt natürlich auch, man kann uns immer vorwerfen, so einen technokratischen Blick, und wir verbauen die ganze Erde und dann sind alle Satelliten und dergleichen. Mein Plädoyer ist immer für die Einfachheit der technischen Lösung. Ich finde, das lernt auch jeder Ingenieur, und jeder Ingenieur macht es nicht so komplex wie möglich, sondern nur so komplex wie nötig und so einfach wie möglich. Und das gilt, das ist ein Motto, ne? Das muss man genauso machen. Und dann vermeiden wir alleine schon deswegen solche Lösungen, vor denen die Leute dann zu Recht auch Angst haben. Und das muss man gar nicht machen. Also ich möchte, dass nachts noch dunkel ist.
Ja, ich habe mich auch schon gefragt, wie das dann funktioniert. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten da auch noch weiter diskutieren, auch obwohl wir, oder vielleicht gerade weil wir nicht unbedingt die Experten auf dem Thema sind, sondern da vielleicht einen ganz eigenen Blick drauf haben. Wir haben uns bestimmt jetzt nicht nur Freunde damit gemacht, mit unserer Meinung, einfach weil es leider ein politisch aufgeladenes Thema ist. Aber du hast es schön gesagt, wir versuchen das Ganze mit einem positiven technologischen Blick zu betrachten, den Stein nach vorne zu werfen und im Prinzip sehr lösungsorientiert daran zu gehen.
Ja, und einfach ein paar Denkanstöße nochmal zu geben. Ne? Jeder kann sich mit dem Thema beschäftigen. Bleibe ich dabei, es ist ein einfach erschließbares Thema. Es ist komplex in der Umsetzung, es ist aber vieles verfügbar, und jeder soll sich seine Meinung bilden. Es geht nicht darum, dass wir die Meinung aller Leute bilden, sondern dass wir drauf stoßen. Macht euch da auch Gedanken, und wir müssen die Energiewende letztlich gemeinsam voranbringen, und da freue ich mich drauf, und ich bin da grundsätzlich eigentlich sehr positiv, dass wir auch die Politik dazu bekommen.
Ja, ich glaube, dann können wir tatsächlich für heute den Sack zu. Verdammt, ich muss an meiner Landung arbeiten. Roman, du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe.
Tommy, ernsthaft? Kommst du jetzt wirklich immer am Ende einer Folge aus der Zukunft gesprungen?
Du weißt doch, Wissenschaft ist in Bewegung. Und außerdem sehe ich so aus wie jemand, der pünktlich ist? Aber ich musste einfach kommen. Die Leute drehen energietechnisch komplett durch. Erst kommt Trump mit Drill, Baby, Drill. Dann will er alle Ladestationen von öffentlichen Gebäuden abreißen lassen. Und Macron kontert mit Plug, Baby, Plug. Er will jetzt alle KI-Player nach Frankreich holen und sie mit Atomstrom versorgen.
Na super. Da lag ich jetzt in der Folge völlig daneben. Aber die große Frage bleibt ja, was sagt die KI dazu? Soll sie auf fossil oder Atom basieren?
Habe ich natürlich auch gecheckt. Und du kannst durchatmen. Selbst Grok 3 mit Deep Search kommt zu dem Schluss, dass 2050 fast 70% unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Klar, wir müssen Lücken beim Speicher, Infrastruktur schließen, aber langfristig, Sonne schlägt Spaltung.
Wie in unserem Gedankenexperiment. Volle Sonne voraus. Shine, baby, shine.
Ihr könnt uns ja gerne einmal Kommentare schreiben, wenn ihr meint, wir hätten da irgendwie Stuss erzählt, wenn ihr irgendwas korrigieren wollt oder auch wenn ihr einfach uns Feedback geben wollt. Das hören wir natürlich immer gerne. Gebt uns einfach entsprechend Kommentare ab und wir freuen uns im Prinzip auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Out of Time.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.